Der Mensch wurde für die Verbindung und Gemeinschaft mit Gott geschaffen. Wenn wir die Reise unseres Lebens ohne Jesus unternehmen, dann hat Gott jeden Grund, uns auf dem Lebenssee, auf der Lebenssee in den Stürmen untergehen zu lassen. Wenn aber Jesus im Boot unseres Lebens da ist, wenn er Bestandteil unseres Lebens geworden ist, wenn er in unserem Leben wohnt, dann können wir nicht untergehen. Das war das Problem der Jünger. Sie meinten, sie könnten untergehen in dem Boot, in dem Jesus war. Auch wenn er, gerade weil er vielleicht noch schlief. Aber wenn Jesus in unserem Lebensboot ist, dann ist es unmöglich für uns unterzugehen. Unsere Bewahrung liegt in ihm. Auf ihn dürfen wir vertrauen. Das ist wohl auch die Botschaft des Hebräerschreibers. Im einfachen Vertrauen auf ihn dürfen wir warten, ans Ziel zu kommen. Aber wenn wir ihm nicht die Treue halten, wenn wir uns von ihm abwenden und nicht auf ihn hören, dann hat Gott jeden Grund, uns fahren zu lassen, und er wird es auch tun. Denn wir sind nicht geschaffen, um alleine hier zu leben. Wir sind geschaffen, wie am Anfang gesagt, für die Verbindung und die Gemeinschaft mit Gott. Und nur über Jesus haben wir diese Verbindung und diese Gemeinschaft mit Gott. Wir fahren heute Abend fort mit der Besprechung des Hebräerbriefes. Wir befinden uns in Kapitel 12. Und wir sind bis zu Vers 12 gekommen. Noch einmal möchte ich darauf hinweisen, dass die ersten drei Verse die Leitverse sind dieses letzten Teiles des Hebräerbriefes. Es geht darum, dass wir aufschauen auf Jesus und diesen Glaubenslauf mit allem Ernst durchlaufen, diesen Wettlauf aufnehmen. Das Leben mit Jesus Christus wird mit einem Wettlauf verglichen. Und die anderen Abschnitte, 5 bis 11, den haben wir gestern Abend besprochen. Jetzt haben wir einen längeren Abschnitt, den Rest des Kapitels 12, 12 bis 29. Und dann noch die Teile in Kapitel 13. Alle diese Teile, diese kleineren Abschnitte, dienen der Unterstützung der ersten drei Verse von Kapitel 12. Das ist der leitende Text gleichsam, und das andere ist die Predigt. So können wir das betrachten. Nun, wir wollen uns mit den Versen 12 bis 29 befassen. Da spricht der Schreiber vom Ernstmachen mit der Nachfolge. Immer wieder ist davon in diesen Texten, in diesen Versen die Rede, dass man mit der Nachfolge ernst macht. Das heißt, dass man im Glauben mit allem Ernst auf Jesus blickt und den Lauf durchs Leben nimmt. Der Schreiber erlässt in diesem Abschnitt, in diesem zweiten Teil des Hebräerbriefes, Ende des Kapitel 12, 7 Aufforderungen. Wenn wir die Bibel lesen, ist es wichtig, dass wir die Art der Sätze uns merken. Sonst werden wir den Text nicht verstehen. Wir müssen wissen, was für ein Satz gebraucht wird. So ist es im Gespräch unter uns. Wenn jemand einen Satz spricht, am Ende wovon wir feststellen, hier ist ein Fragezeichen, die Stimme geht etwas höher, dann haben wir das zu beachten und das nicht wie einen Befehl notwendigerweise zu betrachten oder wie eine Information. Es kann damit zu tun haben, aber grundsätzlich hat es mit einer Frage zu tun. Und wir müssen dieses kurze Gespräch, diesen kurzen Beitrag als eine Frage betrachten. Wir müssen wissen, was für eine Art von Aussage ist hier gemacht. Und dann gibt es andere Sätze, die erzählen. Das ist die häufigste Form von Satz. Wir teilen einander mit, was ist, ja, wie es mir heute ergangen ist und so weiter und so weiter. Lauter Indikativsätze. Ab und zu kommt dazwischen noch ein Befehlsatz, den wir nicht allzu gern hören vielleicht, aber die sind auch am Platz. Du, hol mir mal das oder würdest du für mich dieses tun und so weiter. Nun, in gewissen Beziehungen brauchen wir diese Befehlsätze. Und wenn Gott in der Bibel Befehlsätze gebraucht, dann müssen wir auf diese achten. Wenn wir die Bibel verstehen wollen, dann müssen wir die Art des Satzes uns merken. Und oft ist der Text, der Bibeltext, aufzuteilen in gerade oder nach gerade diesem Gesichtspunkt. Was für Art von Satz haben wir in einem bestimmten Abschnitt? Nun, in diesem Text haben wir lauter Befehlssätze, Aufrufe oder Aufforderungen. Es sind 7 an der Zahl, 7 Aufforderungen. Gleich am Anfang haben wir eine Reihe von kurzen Aufforderungen und die sind nicht so schwer, aber dann in der Mitte haben wir einen längeren Text, der wird etwas mehr Schwierigkeit bereiten. Ich hoffe, wir kommen miteinander und können also das Wort verstehen, denn das ist notwendig, wenn es einen Platz in unserem Leben haben soll. Der erste Befehl, der hier ergeht, befindet sich im Anfang von Vers 12, richtet auf Hände und Knie. Darum richtet die erschlafften Hände und die gelähmten Knie wieder auf. Hände und Knie wurden damals zum Beten gebraucht. Die Hände wurden erhoben, nicht wie heute unter den Charismatikern, das ist etwas ganz anderes. Die Hände wurden damals erhoben mit Gott im Auge. Die Hände werden heute erhoben mit sich selbst im Auge. Man will selbst im Zeichen dessen, dass man jetzt etwas empfindet. Ich habe das oft erlebt. Ich habe manch eine Predigt schon in Pfingstgemeinden oder charismatischen Gemeinden gehalten auf Einladung hin. Warum nicht ihnen das Wort Gottes bringen, ja? Und in der Gebetsgemeinschaft fängt man an zu beten, vielleicht wie normal. Ja. Und während des Gebetes mit einmal gehen die Hände so hoch. Und dann ändert sich der Ton und man merkt, die Leute empfinden, sie würden jetzt etwas erleben. Ja. Jetzt meinen sie, in Kontakt zu sein mit dem Jenseits. Das ist Mystizismus. Das ist das direkte Kontakt haben wollen mit dem Jenseits. Das ist nicht der Weg, der uns im Wort Gottes beschrieben wird, für uns heute. Das heißt nicht, dass es nicht möglich wäre, mit dem Jenseits Kontakt zu haben. Wer mit Jesus Kontakt hatte, der hatte Kontakt mit dem Jenseits. Er war Gott. Im Fleisch hatte Gott die Kluft überbrückt. Und Gott war zu uns gekommen. Und wer ihn betastet hat, der hat also den Ewigen betastet. Aber heute sind wir angewiesen auf den Glauben. Was heißt das? Dass wir glauben, dass das, was in der Schrift berichtet wird, Wirklichkeit ist und wir handeln entsprechend. Das ist das Anliegen des Hebräerbriefes. Dass wir uns nicht mehr zurücksehnen nach einem sinnlichen Gottesdienst. Das wollen diese Leute. Die wollen wieder den Weihrauch riechen. Die wollen wieder das Licht erleben in der Stiftshütte oder im Tempel. Die wollen wieder die schönen Gewänder der Priester sehen. Die wollen wieder diesen schönen Gottesdienst erleben. Der war so eindrucksvoll dort am Tempel oder vielleicht sogar in der Synagoge. Das hat uns Gott genommen. Er hat uns Jesus genommen. Er hat uns die Priester genommen. Er hat uns den Weihrauch genommen. Er hat uns das Ertönen der Glocken am Kleid des hohen Priesters genommen. Er hat uns alles dieses Sinnliche am alttestamentlichen Gottesdienst genommen. Ja, sagt jemand, der Heilige Geist ist aber gekommen. Genau. Und diesen Geist können wir auch nicht hören, im Gegensatz zu was viele Leute meinen, oder sehen, das sind zwei Sinne, oder riechen, oder betasten, oder schmecken. Ich nehme an, ich habe alle fünf getroffen. Wir haben nur fünf Sinne, oder? In der Schule lernten wir das. Das Sinnliche ist uns genommen worden. Und der Hebräerbrief sagt, jetzt haben wir den Gottesdienst nicht mehr. Keine sichtbaren Opfer, kein Blut fließt mehr. Seitdem das eine kostbarste Blut des Gottessohnes geflossen ist, ist es zu Ende. Und jetzt sind wir auf, was soll ich jetzt sagen? Soll ich langweilig sagen? Auf diesen kalten Gottesdienst angewiesen, der so langweilig ist für viele Menschen. Da geschieht doch nichts. Genau. Genau. Nichts, das man riechen kann, nichts, das man hört, nichts, das man sieht. Ja. Und jetzt möchte man wieder erleben. Und man meint, durch einiges an Tamtam und so weiter im Vorprogramm könnten die Seelenseiten da etwa aufgemöbelt werden oder aufgepeitscht werden. Und dann könnte man zu einem sinnlichen Erleben des Heiligen Geistes kommen. Das ist eine falsche Vorstellung vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist kein anderer als der ewige Gott Alten und Neuen Testamentes. Kein anderer. Wenn wir ihn abkoppeln wollen und ihn in die Mystik einschalten wollen oder ihn dort einspannen wollen, dann haben wir nicht den Heiligen Geist. Vielleicht haben wir nicht einmal unseren Geist, nur noch unsere Seele. Und vielleicht haben wir dazu noch einen anderen Geist oder vielleicht noch einige mehr. Aber die sind dann nicht mehr rein. Und die sind sehr, sehr gefährlich. Wir sind angewiesen auf das Vertrauen auf das, was geschrieben steht. Aber das heißt nicht, dass Gott nicht handeln würde. Im Gegenteil. Immer wieder, wer ein Ohr dafür hat, wer ein Auge dafür hat. Ich habe heute noch gerade gebetet, Herr, lass mich ein offenes Auge haben für das, was du tust. Oft sehen wir das gar nicht. Oft sind unsere Augen blind dafür. Für das Handeln Gottes in der Natur. Für das Handeln Gottes in der Geschichte. Für das Handeln Gottes im eigenen Leben und so weiter. Wie viel haben wir nicht gebetet und wie viel hat Gott nicht schon getan? Haben wir das zur Kenntnis genommen, es geschieht etwas? Ach ja, ich hatte ja dafür gebetet. Dann sollten wir dafür danken, damit der Herr Freudigkeit hat, unsere weiteren Gebete zu hören. Wir sind auf das Vertrauen angewiesen. Und da gibt es manch eine Wüstenstrecke in unserem Leben, wo wir nichts empfinden, wo wir nur noch schauen auf Jesus und erwarten, dass er dort am Ende unseres Lebens steht und uns abholt, wie er den Stephanus abholte. Darum, weil dieser Jesus da ist und weil er manchmal auch dafür sorgt, wie wir gestern Abend hörten, dass wir Schwierigkeiten bekommen, sodass wir weniger stark uns auf uns selbst verlassen, sondern uns mehr nach ihm Ausschau halten. Darum, und jetzt kommt ein Zitat aus dem Alten Testament, richtet die erschlafften Hände und die gelähmten Knie auf, wieder auf. Ich habe eben gesagt, Hände und Knie wurden zum Gebet gebraucht. Aber in diesem Text ist das wahrscheinlich nicht, was der Schreiber sagen will. Wir könnten das uns merken. Und wenn unsere Knie weich geworden sind und wir sind nicht mehr imstande, uns zu beugen vor Gott und kniend flehen, zu ihm flehen, dann sollten wir wieder stark werden auf den Knien. Und wenn wir die Hände nicht mehr gefaltet haben, beziehungsweise nicht das Zeichen des Betens gesetzt haben, dann sollten wir schleunigst uns wieder aufraffen und uns an den Herrn wenden. Der Herr muss manchmal diese Stürme über unsere See führen, damit wir wieder uns an ihn wenden, wie wir eben gehört haben. Die Hände und die Knie sind hier erwähnt, weil sie wesentlich sind, weil sie notwendig sind für unseren Lebenslauf, für den Wettlauf. Oder, wie Jesaja es sagt am Ende von Kapitel 40 oder Gott durch Jesaja, wenn wir uns nicht mehr in die Höhe schwingen können mit Flügeln oder wir können nicht mehr laufen, wir können nur noch weitermachen, dann können wir das, wenn wir uns auf den Herrn verlassen. Manchmal ist das alles, was wir tun können. Manchmal müssen wir auch nur stehen bleiben. Aber wir brauchen diese Glieder im geistlichen Bereich. Wir brauchen Hände und Knie, um uns vorwärts zu bewegen. Richtet wieder auf die erschlafften Hände. Sie sollen wieder tätig werden. Das heißt, wir sollen tätig werden für den Herrn. Und die Knie sollen stark werden, um dem Herrn nachzufolgen. Macht oder richtet wieder auf Hände und Knie. Der zweite Aufruf begegnet uns in Vers 13. Und macht gerade Bahn. Es ist nicht ganz klar, wie das hier übersetzt werden soll. Der griechische Text lässt zwei Möglichkeiten in Aussicht oder stellt zwei Möglichkeiten hin. Es könnte heißen, macht für die Füße gerade Bahn, oder es könnte heißen, macht mit den Füßen gerade Bahn. Mir scheint, dass es noch am besten ist, wenn wir die Präposition überhaupt weglassen. Weder für noch mit schreiben, sondern wie im Griechischen den Dativ beibehalten. Es könnte allerdings auch dann heißen, mittels der Füße, aber dann hätten wir wieder eine Präposition. Aber wenn es so gemeint ist, das heißt, die Füße sollen die gerade Bahn machen, dann müssen wir im Deutschen schon eine Präposition haben. Aber wenn wir die Präposition ganz weglassen, dann haben wir den Dativ so. Und macht den Füßen gerade Bahn. Und das ist eigentlich ähnlich, wie wenn wir sagen würden, für die Füße. Aber es ist noch ein wenig anders, nur will ich Sie jetzt nicht bemühen mit allen diesen feinen Unterschieden. Was will der Schreiber hier sagen? Was ist eine gerade Bahn oder wie macht man eine gerade Bahn? Wie macht man den Füßen eine gerade Bahn? Nun, der Schreiber weiß, dass wenn wir gehen wollen, wir erst wissen müssen, wo tue ich den Fuß hin. Wenn ich das nicht weiß, dann sollte ich nicht mich vorwärts bewegen wollen. Dann sollte ich stehen bleiben. Wenn ich im Nebel in den Bergen bin und ich weiß nicht, was unter meinem Fuß sein wird, wenn ich mein Bein ausstrecke, ob nur Luft oder Fels, ja, dann sollte ich nicht das Bein bewegen. Dann sollte ich vielleicht mich auf den Boden legen und dann mit der Hand abtasten. Wo bin ich eigentlich? Das ist gefährlich. Ich muss erst wissen, wo geht's hin. So hat Gott uns geschaffen. Wir sind keine Wesen, die von selbst sich so bewegen. Wir sind keine Tiere, die motorisiert sind, die instinktiv weitermachen. Wir sind auch keine Pflanzen, die so von selbst ihren Weg machen in die Luft, in die Höhe und so weiter. Wir sind Menschen, die im Bilde Gottes geschaffen sind, und wir müssen zuerst Information haben, und dann müssen wir überlegen und dann entscheiden und dann handeln. Das heißt, man muss sich erst vergewissern, was für eine Bahn habe ich. Und dann muss ich mit den Füßen bereit sein zu gehen. Aber diese Füße müssen erstarken. Und wie geschieht das im Praktischen? Das ist ein Bild. Jetzt müssen wir zur Realität und das ist eine geistliche Realität. Wie soll ich mir das vorstellen mit der geraden Bahn? Wie kann ich das erfahren? Ich kann mir das nur so vorstellen, dass ich im Wort Gottes versuche zu erfahren, wo soll es jetzt hin? Ich muss nach diesem Plan, nach dem Plan des Wortes Gottes handeln. Das Wort Gottes ist mein Kompass. Das Wort Gottes ist meine Landkarte. Das Wort Gottes ist mein Wegweiser. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Es zeigt mir den Weg, wo es hingehen soll. Ich muss also, um Vers 13 zu beachten, das Wort Gottes lesen und betrachten und wissen, wo soll es hingehen, damit ich für meine Füße die richtige Bahn bekomme. Und dann soll ich überlegen, dass ich nicht nur diese Bahn gehe, sondern sie in rechter Weise betrete. Sie muss gerade sein. Ich darf nicht einfach zu viele Steine im Weg haben. In Jesaja 40 ist von Steinen auf dem Weg die Rede. Und die sollen auf die Seite getan werden. Es gibt manchmal Hindernisse in unserem Leben, die Heilige Schrift aufdeckt. Und wir sollen diese Hindernisse aus dem Weg räumen, damit wir imstande sind, diese gerade Bahn zu betreten. Also einmal wird eine Bahn uneben, indem wir es auf und ab gehen kann über Stock und Stein. Dann kann sie aber slalomartig werden. Hin und her. Und sie wird eigentlich von selbst so, wenn die Knie wanken. Ja? Wenn die Knie nicht stark sind oder das Organ für Gleichgewicht hier nicht ganz funktioniert, dann fängt man an, wie ein Betrunkener sich zu benehmen. Und dann ist die Bahn nicht mehr gerade. Ja? Das heißt, wir sollen dafür sorgen, dass wir wissen, wie sieht der Weg aus und dass wir imstande sind, diesen Weg zu betreten in rechter Weise. Und dann soll er betreten werden. Warum? Macht gerade Bahn den Füßen, damit das Lahme nicht abgewandt, vielmehr geheilt werde. Aus zwei Gründen. Erstens natürlich für uns selbst. Aber jetzt kommt die weitere Begründung. Der Schreiber spricht von zwei Gruppen von Christen in der Gemeinde, an welche er diesen Brief richtet. Es sind solche, die wankende Knie bekommen haben. Es sind solche, die nicht imstande sind, für den Herrn zu arbeiten. Sie haben schlaffe Hände zum Beten und zum Arbeiten und sie haben wankende Knie. Die sollen stark werden. Aber jetzt, nicht nur für mich selbst ist das wichtig. Denn niemand von uns lebt auf einer Insel oder im Vakuum. Jeder von uns hat einen Einfluss auf andere Menschen. Andere Menschen beobachten uns. Und da gibt es lahme Christen. Wenn wir lahm hören, dann denken wir manchmal an Menschen, die so geboren wurden. Aber hier geht es nicht um Menschen, die so geboren wurden. Hier geht es um Menschen, die verwundet wurden, denn es geht um Heilung. Sie sind geschlagen worden und sie können nicht mehr laufen. Sie sind von den Schlägen des Lebens überrascht worden und sind lahm geworden. Und wenn diese Beine geheilt werden sollen, dann darf der Weg sie nicht zu stark überfordern. Dann muss der Weg gerade sein. Und der Schreiber sagt, dazu können die gesünderen, die stärkeren Christen beitragen. Die Christen, die noch einigermaßen Kraft haben, sollen ganz stark werden, ganz gesunden, damit die noch schwächeren Christen, damit die anfangen können, gesund zu werden. Ich mag denken, ich bin nicht der stärkste Christ, aber es sind vielleicht noch solche, die noch schwächer sind als ich. Und ich kann für sie ein Hindernis sein, weil ich nicht gesund im Glauben bin. Ich bin es also nicht nur mir selbst, ich bin nicht nur mir selbst verpflichtet, auch nicht nur meinem Herrn, sondern ich bin den anderen Christen in der Gruppe, in der Gemeinde Jesu verpflichtet, gesund zu werden im Glauben, damit ich imstande bin, für den Herrn zu leben, damit andere nicht stolpern müssen, damit sie wissen, wie das aussieht, wenn man das Christenleben richtig führt, wenn man es richtig lebt. Die sollen an mir ein Leitbild bekommen, damit das Lahme nicht abgewandt wird. Die könnten nämlich vom Weg abkommen und ich könnte daran Schuld haben. Das wäre Den haben wir in Vers 14 am Anfang. Jagt dem Frieden nach. Jagt dem Frieden nach, das heißt, trachtet nach Frieden oder folgt dem Frieden nach oder sucht Frieden. Strebt nach dem Frieden. Mit allen heißt es. Wir könnten zunächst denken an den Frieden mit Gott. Den haben wir durch Jesus Christus. Aber nicht immer haben wir Frieden in Gott. Und auch nach diesem sollten wir jagen. Meine Frau übte heute Klavier für morgen Nachmittag, wo sie zu spielen hat in einem kleinen, es soll dann gesungen werden in unserer Gemeinde. Man will Lieder lernen und einfach aus Lust singen aus dem Gesangbuch. Und da wollte sie kontrollieren, ein Lied, ob das biblisch wäre. Wenn das Angesicht des Herrn leuchtet, dann habe ich Freude in meinem Herz, heißt es so ungefähr. Und wir schmunzelten und dachten, ja, ist das jetzt biblisch? Leuchtet das Angesicht des Herrn? Wie soll ich das jetzt wissen? Nun, mir kam gleich der Gedanke, ich kann das zwar nicht sehen, aber wenn mein Gewissen unruhig ist, dann kann ich wissen, dass das Angesicht des Herrn nicht leuchtet über mir, wenn ich unruhig bin. Und dann habe ich natürlich auch nicht Freude. Ich sollte schnell sein, den Frieden mit meinem Herrn wiederherzustellen. Die Frage ist aber, ist vielleicht ein zu starker Friede da? Vielleicht ein Friedhofsfriede? Ist das Gewissen so insensibel geworden, dass es mich nicht mehr beunruhigt, dann bin ich wirklich in Gefahr. Jeder von uns sündigt. Merken wir das noch. Ab und zu sollte bei einem gesunden Christen das Gewissen ihn immer wieder plagen. Ich kann mir keinen Christen vorstellen, bei dem das nicht immer wieder mal geschieht. Jakobus sagt, wir sündigen alle. Viel. Auch Jakobus. Und er hat viel gebetet. Und er war von den Juden, die nicht bekehrt waren, angesehen als ein frommer Christ. Der hatte Respekt vor ihm. Sie hatten Respekt vor ihm. Er war angesehen. Aber er sagt, wir sündigen alle. Und Johannes schreibt in seinem Alter, wenn wir sündigen, auch er sündigt. Wenn unser Gewissen uns schon lange nicht geplagt hat, sollte ich fragen, wie steht es bei mir im geistlichen Leben? Und dann sollte ich mich wirklich beeilen, denn dann sollte ich wissen, es ist sehr, sehr, ich bin krank. Es ist schlimm bestellt mit mir. Ich sollte auf jeden Fall schnell sein, den Frieden zu haben, den echten Frieden, den der Heilige Geist mir schenkt, mit Gott und in Gott. Aber hier geht es vielleicht eher um den Frieden mit den Geschwistern. Und der will auch sehr schnell gestört werden. Da liegt es nicht nur an mir, sondern es liegt auch an den anderen. Und jeder von uns ist ein Sünder. Und je näher wir miteinander leben, je schneller kann es vorkommen, dass jemand mal sündigt. Wir können nicht allzu lange uns von der besten Seite zeigen. Das gelingt uns einfach nicht. Das kann nur für begrenzte Zeit geschehen. Und wenn wir auf engem Raum miteinander leben, dann kommt es raus, wer wir sind und wo diese Schwachstellen sind. Und wir sündigen. Jeder von uns sollte eine Hilfe für den anderen sein, aber jeder von uns ist auch ein Stück Gefahr für andere Menschen. Da sollten wir immer wieder darauf bedacht sein, Frieden zu haben mit allen. Mit allen. So viel an euch liegt, schreibt Paulus, habt Frieden mit allen Menschen. Allen. Und wenn ich von jemandem weiß, bei dem oder mit dem, das heißt, wo das Verhältnis mit diesem nicht in Ordnung ist, sollte ich mich fragen, kann ich etwas tun, damit diese Beziehung besser wird? Jagt nach diesem Frieden mit allen. Aber Vers 14 enthält noch einen zweiten Befehl. Und dazu müssen wir das Tätigkeitswort am Anfang von Vers 4 wieder benutzen. Jagt nach auch der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Jagt auch nach der Heiligung. Wenn wir von Frieden sprechen, dann denken wir vielleicht zunächst oder zuerst an unsere Beziehung mit anderen, wie eben besprochen. Aber die Heiligung ist zunächst wirklich eine persönliche Angelegenheit. Ich sollte bestrebt sein, ein reines Herz, das heißt ein reines Gewissen, einen reinen inneren Menschen zu haben. Das geschieht nicht dadurch, dass ich dauernd hier gleichsam mit einem Vergrößerungsglas in den Geist hineinschaue und ist da alles fleckenlos und so weiter. Das ist nicht die Art und Weise. Ich lese meine Schrift, meine Bibel. Und ich halte mein Auge gerichtet auf Jesus Christus. Und ich versuche dem Herrn zu dienen, dort, wo er mir Arbeit gibt. Und ich versuche mit allem, was ich tue, dem Herrn Freude zu machen. Ich frage gar nicht lange, habe ich gesündigt. Paulus sagt, ich bin mir nicht bewusst. Das entschuldigt mich nicht. Aber offenbar fragt er nicht lange, ob auch Sünde da ist. Allerdings kann er es gewissen Christen nahelegen, sich selbst zu prüfen, weil er feststellt, da ist eine Menge los, da ist eine Menge verkehrt in ihrem Leben, dann sollen sie mal sich selbst prüfen. Besonders beim Abendmahl kann das am Platz sein. Aber normalerweise, wenn wir meinen, Schritt zu halten mit unserem Herrn, und wenn wir meinen, wirklich Gottes Wort vor Augen zu haben, dann brauchen wir nicht lange zu rühren hierum und zu fragen und introspektiert zu fragen, bin ich jetzt wirklich im Reinen mit meinem Herrn? Nein, wir halten das Auge nicht auf uns selbst, sondern wir halten das Auge auf den Herrn. Aber gerade dann hat der Heilige Geist eine Gelegenheit, mir zu zeigen, ob etwas auf seinem Programm, auf seiner Agenda, in meiner Heiligung dran wäre. Es können ja Abstände sein zwischen den Punkten auf der Liste. Der Heilige Geist hat eine Liste. Für jeden von uns. Die Reihenfolge ist etwas anders. Deshalb darf ich nicht sagen, aha, dies war jetzt bei mir dran, das wird also bei ihm auch Nummer 5 sein. Ja? Nicht so. Keiner von uns kann bestimmen, was für den anderen gerade dran wäre. Wir können einander helfen, wenn wir etwas merken. Aber wir dürfen nicht von uns selbst ausgehen. Das geschieht sehr oft. Wir müssen also, wenn der Heilige Geist uns auf etwas aufmerksam macht, dann müssen wir schnell sein, das in Ordnung zu bringen. Und jetzt möchte ich etwas sehr Wichtiges sagen. Ich hoffe, das andere war auch wichtig. Aber Folgendes beachten wir manchmal nicht. Nämlich, wenn der Heilige Geist oder ein Gott einen Bruder oder eine Schwester gebraucht, um uns auf etwas aufmerksam zu machen, dann ist es sehr oft so, dass ich nicht wusste, dass es verkehrt war. Bruder Sepp erzählte mir einen solchen Fall aus seinem eigenen Leben gestern. Ich habe das auch erlebt. Ich war ein junger Mensch und ich bekam mit, vielleicht direkt, vielleicht indirekt, ich weiß nicht, dass ich stolz sein sollte. So. Ja, das weiß man nicht, ja, dass man stolz ist. Irgendwie merkt man das. Es gibt andere Leute, die merken besser als ich, wo meine Fehler sind. Und so hat der Herr uns in der Gemeinde diese Hilfe gegeben, das gegenseitige Aufmerksam machen auf unsere Fehler. Das soll in Liebe geschehen, aber es sollte geschehen. Als Fußwaschungsdienst, nicht wahr? Als eine Hilfe. Dazu muss man sich natürlich beugen. Wenn man die Füße waschen will, dann muss man runter. Ja. Und der andere darf aufrecht sitzen. Das ist für mich demütigend, aber das muss so sein. Wir sollten bestrebt sein, dann sofort zu handeln. Auch wenn ich dachte, es war nicht so. Ich muss dann fragen, kann das wirklich stimmen? Ich sollte schnell sein, mich selbst in Frage zu stellen. Nicht aber so, dass ich dauernd mit einem schlechten Gewissen oder halbschlechten Gewissen umgehe oder dass sich ein Minderwertigkeitskomplex entwickelt. Nicht so, sondern ich vertraue auf den Herrn. Aber wenn mir etwas gesagt wird oder der Heilige Geist macht mich auf etwas aufmerksam, dann wird es oft so sein, dass ich das bis jetzt nie wusste. Aber die Bibel sagt uns in 4. Mose 4, dass wir dann so zu handeln haben, wie wenn wir es gewusst hätten. Das heißt, jetzt weiß ich, dass es Sünde ist. Und ich darf mich jetzt nicht mehr entschuldigen. Und jetzt muss dieses in Ordnung gebracht werden. Und schnell, sofort, jagt nach der Heiligung. Es gibt Menschen, die nennen sich Christen, bei ihnen kommt das gar nicht vor. Dann sagt der Schreiber, wenn das nicht vorkommt, dann sind das nicht Christen und sie werden auch nicht den Herrn sehen. Aber wo man einen Christen hat, da gibt es immer Heiligung, immer. Johannes 7,15. Wo Leben ist, da wird Frucht getragen. Wo keine Frucht ist, da nimmt der Herr die Reben weg. Wann? Sofort. Warum sofort? Gib mir keine Zeit, Frucht zu tragen? Oh ja, das ist so. Solange Leben da ist, ist immer eine Tendenz hin zur Frucht. Immer. Es gibt keine Reben, die dazu bestimmt waren. Dazu sind die Reben da, um Frucht zu tragen. Und wenn sie nicht fruchttragende Reben sind, dann verdienen sie nicht ihre Existenz. Dann müssen sie weg. Aber wenn eine Rebe da ist, dann ist sie da, um Trauben zu bekommen. Und wenn diese Tendenz nicht feststellbar ist, wenn die Rebe nicht dabei ist, Frucht zu tragen, dann hat sie kein Leben. Und sobald eine Rebe nicht mehr Leben hat, nimmt der Herr sie weg. Sofort. Es gibt keine Rebe am Weinstock, die tot wäre. Sobald dieser Moment eintritt, wo nicht mehr Leben und eine Tendenz hin zur Frucht ist, ist man abgefallen. Aber der Herr weiß das, nicht wir. Aber diese Frucht, die muss dann wachsen. Ja. Und jetzt, wenn eine Rebe dabei ist, Frucht zu tragen, dann schneidet der Herr an einer zweiten Stelle. Die erste Stelle war an ihm selbst, denn die Rebe ist am Weinstock. Ja. Aber jetzt schneidet er nicht am Weinstock die Rebe, die eben verstorben ist, weg, sondern jetzt schneidet er an der Rebe. An jeder Rebe, bei welcher eine Tendenz hin zur Frucht ist, die dabei ist, Frucht zu tragen. Bei jeder Rebe, sagt er. Mit anderen Worten, wenn nicht geschnitten wird an der Rebe, wenn kein Anlass zur Heiligung ist, dann haben wir keinen Christen. Entweder er war nie Christ oder er ist abgestorben. So hat dieser Vers seine Bedeutung. Es stimmt. Wo keine Heiligung vorkommt, wo kein Beschneiden vorhanden ist, wo keine Reinigung geschieht, wo dieses nicht vorkommt, da haben wir es mit einem Nichtchristen zu tun. Und so einer soll nicht denken, dass er den Herrn sehen wird, so wie wir ihn sehen werden. Er wird den Herrn sehen, aber nicht so, wie Christen ihn sehen werden. Er wird ihn als Richter bekommen vor dem großen weißen Thron, und das wird erschütternd sein. Und manch einer wird vielleicht denken, bis an zu jenem Zeitpunkt, oder wenigstens bis zum Zeitpunkt des Todes, ja, ich dachte, ich war dabei. Jesus sagt, an jenem Tage werden manche mir die Frage stellen, ja, waren wir nicht dabei? Ich kenne euch nicht. Wollen wir also damit rechnen, dass der Herr beschneiden wird? Da sind wir schon wieder beim Thema von gestern Abend, den Versen 5 bis 11. Jagt nach auch der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Und jetzt kommt eine weitere Aufforderung in Vers 15. Das ist die fünfte Aufforderung. Die ist etwas schwer zu übersetzen, aber ich will einen Versuch machen. Und dabei haltet Aufsicht, so übersetzt Schlatter. Und als ich das las, dachte ich, aha, da so steht es auch im Grundtext. Im Grundtext haben wir hier das Wort in der Tätigkeitsform, das wir in 1. Timotheus 3 haben, für den Ältesten. Luther übersetzt, Moment mal. Nein, da ist, doch, ja. Luther übersetzt Bischof, aber das Wort Bischof bedeutet heute nicht mehr das, was es früher vielleicht mal bedeutet hat. Das griechische Wort heißt Aufseher. Wenn jemand ein Aufseher sein möchte, dann ist das ein guter Wunsch. Da handelt es sich um die Ältesten in der Gemeinde und wie man sie aussortieren kann und wählen kann. Das Wort haben wir hier in der Tätigkeitsform. Älteste sind Aufseher in der Gemeinde, das heißt, sie sollen ihre Augen aufhalten, nach Dienstmöglichkeit und so weiter. Und Christen sollen Aufseher sein, sie sollen Älteste sein, sie sollen Hirten sein füreinander. So wie ein Hirte die Augen aufhält, für die Schafe, so soll jeder Christ ein Auge haben für andere Christen. Wohl der Gemeinde, wo das so ist, wo nicht jeder seinen eigenen Weg geht, man trifft sich zwar in den Versammlungen, wo aber zwischendurch immer wieder Kontakt mit anderen ist und man hält ein offenes Auge auf andere. Im guten Sinne, nicht im bösen Sinne, wie die Polizei. Es gibt Christen, die vermögen das, aber das ist nicht der Sinn der Sache. Ein offenes Auge für Dienstmöglichkeiten am anderen. Wo kann ich helfen? Oder komm mit. Ja. Das ist bei uns sehr selten geworden. Geben wir es zu, nicht wahr? Die Bibel, heute spricht man sehr gern von ermahnen, weil das dann immer noch das Wort ist, das man gebraucht, für solche Stellen zu übersetzen. Aber das griechische Wort bedeutet aufrufen. Aufsicht haben, damit wir aufrufen, mitnehmen, ermutigen. Es ist das Wort für ermutigen. Ermahnen ist ein negatives Wort. Ja? Manche Christen sind geübt im Ermahnen. Aber man fühlt dann fast den Hammer mit den Worten, die einem da begegnen. Nicht so. lernen wir eine gewisse Art zu bekommen. Die muss uns aber geschenkt werden, ich weiß. Aber beten wir, dass der Herr uns das schenkt. Lernen wir nicht mehr zu sagen, du solltest so sein oder das ist nicht in Ordnung. Darf ich uns mal helfen an dieser Stelle? Es gibt gewisse Formulierungen, die sollte man vielleicht vermeiden zunächst. Bruder, wie geht's? Schwester, ja, es geht gut. Das ist natürlich die erste Antwort. Aber dann, wie geht's weiter? Viele Gespräche helfen rein nichts, weil sie über eine Kluft hinweg geführt werden. Und das Gespräch richtet nichts aus, weil die Kluft nicht behoben wird. Es gibt Situationen, wo wir über die Kluft sprechen müssen, weil wir sie nicht überbrücken können. Aber die Bibel verpflichtet uns, zu versuchen, die Kluft zu brücken. Das heißt, bevor wir anfangen, das Negative im Leben des Bruders oder der Schwester anzusprechen, bevor wir daran uns machen, sollten wir uns fragen, könnte ich auf irgendeine Art und Weise das Vertrauen dieses Bruders, dieser Schwester gewinnen? So ist es ja auch mit den Kindern. Die Bibel sagt, geliebte Kinder, ja solche, die hören viel eher, was gesagt wird. Wenn der Bruder, die Schwester davon überzeugt ist, dass ich ihn liebe, dann ist eine Brücke da, auf welcher die tragfähig ist, auf welcher dieses, was ich jetzt überfrachten will, was ich sagen will, ankommen kann. Die ist tragfähig geworden. Ich sollte mich fragen, habe ich das Vertrauen dieses Bruders, dieser Schwester? Glaubt sie, dass ich es wirklich gut meine? Ich kann nicht alles tun. Ich sollte nicht sagen, dass er sein Teil tun soll. Deshalb helfen sehr viele Ehebücher rein nichts, weil sie angelegt sind auf die Notwendigkeit des Gespräches. Aber das ist nicht die Lösung von Problemen. Sie können nicht alle Probleme lösen mit einem Gespräch. Denn manchmal gibt es kein Gespräch. Und was dann? Es müssen immer noch Probleme gelöst werden. Wie? Indem ich mein Problem löse. Indem ich meine Liebe auf den Prüfstand stelle. Liebe ich wirklich diesen Bruder? Ist es mir wirklich um sein Wohl, sein Heil zu tun? Will ich wirklich, dass ihm geholfen wird? Oder ist meine Einstellung, du solltest, ja? Komme ich mit einer Verpflichtung? Solange wir auch mit besten Tönen Vorhaltungen machen, werden wir möglicherweise in den meisten Fällen rein nichts ausrichten. Nichts. Manchmal können wir auch nichts ausrichten, wenn wir unsere Pflicht in rechter Art tun. Aber davon spreche ich jetzt nicht. Ich spreche davon, dass wir uns wirklich fragen, habe ich jetzt wirklich alles getan, um mich selbst zu überzeugen, dass ich den Bruder, die Schwester liebe und dass nach Möglichkeit er überzeugt davon ist, dass ich ihn liebe, dass ich es gut mit ihm meine. Das ist besonders wichtig in der Ehe. Und es ist wichtig im Gemeindeleben, weil wir so eng miteinander leben, ähnlich wie in einer Ehe. Wir sind ja Glieder an einem Leib. Es muss erst eine Brücke geschlagen werden, bevor ich dem anderen helfen kann. Und wenn diese Brücke da ist, tragfähig ist, dann fühlt er sich nicht mehr bedroht. Es wird immer noch nicht ganz einfach sein, aber es ist etwas leichter geworden. Aufseher. Was heißt es, Aufseher zu sein? Das sollten wir uns fragen. Haltet Aufsicht. Wollen wir uns hier merken, dass mit Vers 15 nicht ein neuer Satz beginnt. Mit Vers 15 setzt den Satz von Vers 14 fort. Mit Vers 14 begann ein neuer Satz, aber Vers 15 setzt den Satz von Vers 14 fort. Eigentlich wird der ganze Gedanke oder werden die Gedanken ab Vers 12 hier fortgesetzt. Im Grundtext haben wir hier ein Partizip, das heißt, eins dieser Wörter im Deutschen, die wir gern vermeiden, das mit END endet. Aufsicht haltend, ja, haltend. Das ist ein Partizip. Wir gebrauchen sie sehr ungern im Deutschen. Manchmal müssen wir und dann ist es auch in Ordnung. Aber wir können das so übersetzen, dabei. Das heißt, und dabei haltet Aufsicht. Dabei seid Aufseher. Ich will jetzt nicht weiterlesen. Ich möchte darauf aufmerksam machen, was das bedeutet, dass das so steht. Das heißt, Vers 15 Anfang verbindet das, was folgt, mit dem, was vorangeht. Das ist sehr wichtig. Vers 15 setzt fort, was wir eben gehört haben. Was haben wir eben gehört? Ich möchte auf etwas aufmerksam machen. Eigentlich auf zweierlei. Wenn es heißt, dabei haltet Aufsicht, müssen wir uns sagen, es geht in allen diesen fünf Aufforderungen von Vers 12 bis Vers 15 an, bis Vers 14 oder auch 15 Anfang, Entschuldigung. Es geht in allen diesen fünf Aufsichten oder Aufforderungen um die ganze Gemeinde. Lassen Sie mich noch einmal lesen. Darum richtet die erschlafften Hände und die gelähmten Knie wieder auf und macht gerade Bahn den Füßen, damit das Lahme nicht abgewandt, vielmehr geheilt werde. Jagt dem Frieden nach mit allen, auch der Heiligung und so weiter. Was merken wir hier? Dass nicht nur jeder einzelne Christ in dieser Gemeinde angesprochen wird, sondern dass der Schreiber hier eine Gruppe vor Augen hat und sie sollen aufeinander Acht geben. Vers 15 setzt diesen Gedanken fort. Richtet die erschlafften Hände auf. Warum? Man soll gesund werden, damit andere nicht zu stark leiden, darunter, dass ich ein schlechtes Beispiel bin. In allen diesen Aufforderungen haben wir es nicht nur mit unserem eigenen Individuum zu tun, mit unserer eigenen Person, sondern es ist wichtig, dass wir zusammendenken. Die ganze Gemeinde ist angesprochen. Dabei haltet Aufsicht. Das heißt, wir sollten alles dieses zu gleicher Zeit tun. Alles dieses ist Hirtendienst. Nicht nur für uns selbst sorgen wir, sondern wir sorgen auch für den anderen, für den Bruder, für die Schwester. Jeder von uns ist verpflichtet. Beantworten wir die Frage von Kain nie mit einem Nein. Bin ich meines Bruders Hüter? Ja. Das bleibt so bis ans Lebensende, bis die Menschheit aufhört, bis wir Jesus sehen. Das bleibt so. Wir sind Hüter voneinander, Hirten voneinander. Kain hatte nicht viel Erfahrung mit Hirtendienst. Ja. Abel hatte da mehr Erfahrung. Aber Kain hätte sich das abgucken sollen. Wir sollten lernen, Hirten zu sein und dann Acht geben. Betrachten wir also, wenn Sie zu Hause diese Verse noch einmal lesen, was ich hoffe, dass ab und zu gemacht wird, dann studiere man einmal die anderen Verse in diesem Lichte, ja? Dass das alles zur Gemeindesituation gehört. Dies ist Gemeindeleben, dies ist Leibleben. Leibleben, wie ein Leib. Ja? Dabei haltet Aufsicht. Jetzt kommt das Ziel der Aufsicht. Warum? Der Zweck. Warum sollten wir Aufsicht halten? Wie? Haben wir eben gehört. Warum? Und dies soll mein letzter Gedanke für heute Abend sein. Dass nicht jemand die Gnade Gottes versäume, so kann man übersetzen, Oder man kann auch so übersetzen, damit nicht jemand von der Gnade Gottes abkomme und sie ihm fehle. Das ist etwas schwer zu übersetzen. Es wird hier ein Wort gebraucht, das wir in Kapitel 4, Vers 1, glaube ich, ist es haben, in den ersten Versen dort. Damit nicht jemand als zu spät gekommen erscheine. Offenbar wird es so sein, dass wenn Jesus kommt, einige zu spät sind. Wie die fünf Jungfrauen. Zu spät klopfen sie an. Ein Christ, der abgefallen ist, der kommt zu spät. Alle Christen, die Jesus gehören, die echte Christen sind, die werden nicht zu spät sein. Aber wenn wir Jesus nicht die Treue halten, wenn unsere Beziehung innerlich irgendwo abreißt und jetzt wirklich abreißt, und diese Gefahr kennt der Hebräerschreiber. Es ist schwer zu glauben, dass so viele Ausleger das nicht erkennen in diesem Brief. Immer wieder weist der Schreiber auf die Gefahr hin, dass diese Beziehung, diese Glaubensbeziehung abreißen könnte. Und dann würde ich hinten bleiben und ich würde nicht zu der Schar gehören, die dann pünktlich dabei ist. Ich würde hinten bleiben, zurückbleiben. Ich würde fehlen. Dasselbe Wort kann fehlen bedeuten. Ich würde fehlen. Der Kreis ist nicht komplett. Einige fehlen. Nun gebraucht der Schreiber dieses in Bezug auf die Gnade Gottes. Jetzt ist es die Gnade Gottes, die fehlen könnte. Ja, wie kann sie fehlen? Wir leben von der Gnade Gottes. Wir leben nicht von Leistung. Wir leben vom Glauben. Und der Glaube legt die Hand in die Hand des Herrn, die uns beschenkt. Wenn wir nicht mehr Beschenkte sein wollen, dann sind wir nicht mehr Christen. Ein Christ ist ein Beschenkter, er lebt aus der Gnade. Durch Gnade sind wir gerettet worden und durch Gnade lauter Beschenken bleiben wir Gerettete. Und das ist Glaube, der Glaube rechnet immer mit diesem Schenken. Und wenn ich nicht mehr aus der Gnade lebe, dann könnte ich zu spät sein. Dann würde mir die Gnade fehlen. Die Gunst Gottes ist das, was ich brauche. Und die Gunst Gottes zeigt sich in Jesus Christus. Und wenn ich diese Gunst nicht mehr habe, diese Gnade, diese Vergebung, dann bin ich ein Schuldner und ein Verlorener vor Gott. Wir sollen aufeinander Acht geben, damit niemand zu spät kommt. Damit bei niemandem die Gnade Gottes fehlen wird. Damit sie nicht aus dem Leben geht. Wir sollten darauf achten, dass jeder von uns aus der Gnade lebt. Ist das nicht ein schönes Wort? Hilft dieser Aspekt nicht gerade für das Aufsichthalten? Dann merken wir, es geht nicht mehr um Schuldigkeit. Es geht nicht mehr um Leistung. Die sollte es so und die sollte es so. Nein, wir sind dann solche, die etwas zu geben haben, die zu schenken haben. Du Bruder, da ist Vergebung. Komm. Wir wollen zusammen beten. Ich weiß, wie es dir geht. Ich bin genauso. Dass niemand aufhöre, von der Gnade Gottes zu leben. Deswegen sollen wir Aufsicht halten aufeinander. Aber dieser Vers, Vers 15, beginnt einen längeren Text, den ich jetzt nicht Zeit habe, ganz zu besprechen. Aber der ganze Text bis Vers 24, glaube ich, ist es, der spricht davon, ja, bis Vers 24. 15 bis 24 sind ein organischer Text. Und bis Vers 24 handelt es darum, dass wir aufeinander Aufsicht geben, Acht geben. Nun, Was das auch noch bedeutet, davon wollen wir morgen mehr hören, so der Herr will. Wir wollen jetzt abschließen mit einem Gebet. Herr Jesus Christus, ich bitte dich, wenn jemand hier ist, der müde geworden ist, der nicht mehr den Mut hatte, aus deiner Gnade zu leben, sich beschenken zu lassen, der schon aufgegeben hat, auf andere zu schauen, ihnen zu helfen und ihnen zu helfen, den Weg zu bahnen, gerade zu machen. O Herr, dann hilf gerade ihm. Und Herr Jesus, wenn hier solche sind, die lahm und verwundet sind und die alleine nicht mehr zurechtkommen, dann bitte ich dich, Herr, dass sie den Mut bekommen, auf dich zu schauen und nicht mehr auf Menschen. Aber du kannst es auch schenken, dass Menschen da sind, die rechte Hirten und für sie sein werden und ihre Wunden verbinden werden. O Herr, wir haben so viel an dieser Stelle zu lernen, denn wir sind ja in einer individualistischen Zeit aufgewachsen und wir mussten lernen, für uns selbst zu sorgen. Und es ist auch wichtig, aber hilf uns, Herr, auch zu lernen, für andere zu sorgen und sie mitzunehmen. Herr, gib uns deine Art, deine Hirtenart. Sie fehlt uns. Niemand von uns, Herr, ist so. Ich auch nicht. Ich bitte dich, Herr, schenke uns deine Art. Du bist der gute Hirte. Du meinst es gut mit uns. Und wir danken dir, Herr, dass du in unserem Leben bist und dass du uns auch zum Ziel bringen willst. Und Herr, ich bitte dich noch, wenn hier jemand ist, der dich nicht zum Hirten hat oder der darüber nicht im Klaren ist, lass ihn nicht aus diesem Saal gehen, nicht nach Hause gehen, bis er darüber im Klaren ist und er die Gewissheit hat, er gehört zu dir und zu deiner Herde. Amen.